Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Eine Sternstunde der Politik waren die Jamaika-Sondierungen wahrlich nicht. Gleiches könnte man allerdings auch für die Medien sagen. Die haben sich in den letzten Verhandlungstagen als Zuchtmeister der Politik aufgespielt und ständig auf die Tube gedrückt, als sei es Sache der Medien, dass so schnell wie möglich eine Regierung gebildet wird.
Doch welche Rolle müssen Journalisten in der aktuellen Situation jetzt eigentlich spielen? Sind sie mehr als nur Berichterstatter? Und treiben sie nicht vielleicht die Polarisierung der Gesellschaft voran, wenn sie nicht ganz genau aufpassen? Darüber diskutieren wir in dieser Sendung und dazu begrüßen Sie Markus Richter und
Vera Linz. Klima, Einwanderung, Gesundheitswesen. Die Rollback-Politik von Donald Trump sorgt seit nunmehr fast einem Jahr für Aufregung. Jetzt droht auch dem Internet in den USA der Rückwärtsgang. Die Netzneutralität steht dort vor dem Aus. Wir reden über die Folgen und fragen außerdem, warum man eigentlich immer seine Handynummer angeben muss, wenn man sich bei irgendeinem Dienst wie Twitter oder WhatsApp verifiziert. Dient das wirklich nur, wie immer behauptet, unserer eigenen Sicherheit?
Bevor wir diese Frage beantworten, gibt es natürlich auch Musik aus dem Netz, die man dort kostenfrei herunterladen kann. Zum Beispiel aus der Schweizer Popszene. Saint Estrella heißt dieser Indie-Künstler, den wir gleich hören. Eine Ein-Mann-Psychedelic-Garage-Bedroom-Indie-Pop-Band. Und gerade ist eine Sammlung der EPs von Saint Estrella aus den letzten beiden Jahren erschienen. Und daraus ist auch der folgende Song Since Emotions Are Gone.
Topic.
Meine ganz persönliche Deadline wäre heute 19 Uhr. Das hat der ZDF-Anchor Christian Sievers am Sonntagabend getwittert. Klingt nach einem Scherz, das hat aber einen ernsten Kern.
Genau, Deadline-Journalismus, so könnte man nämlich den medialen Druck bezeichnen, den die Hauptstadtjournalisten in der Schlussphase auf die Jamaika-Sondierer ausgeübt haben. Als stünde Deutschland vor dem Abgrund.
Je länger in Berlin verhandelt wurde, desto weniger Inhalte lieferten die Medien. Konnten sie ja auch nicht, schließlich waren sie nicht Teil der Sondierungen. Statt das aber bei Fakten zu belassen, setzten Journalisten querbeet auf Spekulation. Lungerjournalismus nannte Stefan Niggemeier im Blog übermedien.de diese Form der Wegelagerei.
Eine berechtigte Kritik. Wie sieht eigentlich eine angemessene Form der Berichterstattung aus? Darüber reden wir gleich mit Wolfgang Blau, früher Chef von Zeit Online und jetzt bei Condé Nast International.
Zunächst haben wir aber unseren Kollegen Falk Steiner, seines Zeichens eben Hauptstadtkorrespondent gebeten, seine Sicht auf die Dinge darzustellen.
Nein, wir Korrespondenten geben kein gutes Bild ab, wenn wir stundenlang vor leeren Mikrofonen Mikrofon warten. Aber es ist ein trügerischer, oberflächlicher Eindruck, der dabei entsteht, wenn man uns lungern sieht, wie wir es nennen. Lungern gehört zum Handwerk der Korrespondenten überall auf der Welt. Warten auf den Zeitpunkt, an dem Präsidenten, Kanzler, Abgeordnete, Parteivorsitzende, Minister, EU-Kommissare einen Raum verlassen, um etwas über das zu sagen, was in den Beratungen nicht öffentlich passiert ist. Es wirkt für Außenstehende verständlicherweise seltsam, wenn wir auf den Fluren an den Wänden lehnen, wenn wir in der Kälte ausharren, wenn wir warten. Doch dieses Warten ist kein Nichtstun und es ist oft genug ein kleiner Basar, auf dem Informationsstände gehandelt werden. Stehen drei Korrespondenten zusammen, werden diese ihre Wissensstände untereinander abgleichen, über Sichtweisen diskutieren, Fragen aufwerfen, die sie sonst nicht alle unbedingt auf dem Schirm hätten. Und immer wieder verlässt dann jemand die Sitzungen oder kommt hinzu, der Zeitpunkt, an dem sich die Wartenden auf diese Personen stürzen, um zu erfahren, was hinter den verschlossenen Türen vor sich geht. Genau hier findet ein wesentlicher Teil von Journalismus statt. Man bespricht sich, man bekommt Hintergrundinformationen, natürlich aus der jeweiligen Perspektive gefärbt, und oft sind es genau diese Gespräche, die Fragen aufwerfen, die auch die Hörer, Leser, Zuschauer am Ende gerne beantwortet hätten. Natürlich haben diese Belagerungssituationen auch ihre eigenen Logiken und sind einkalkulierter Teil von Inszenierungen. Alle in den entsprechenden Räumen kennen zum Beispiel die Regel, dass wer in der 20-Uhr-Tagesschau auftauchen möchte, spätestens um 19 Uhr vor die Kameras treten müsste. Oder auch die Regeln, welche Sätze wie formuliert sein müssen, damit sie Fernseh-O-Ton-tauglich sind. Das gezielte Anfüttern der Lungernden mit Informationen, um Deutungshoheit zu erlangen, gezieltes Durchstechen von Dokumenten, all das gehört dazu. Aber es dringt nur durch, wenn alles jederzeit live ist. Ob die Berichterstattung bei sich entwickelnden Ereignissen jede Pirouette der Akteure so intensiv begleiten muss, wie sie das zeitweise tut, darüber lässt sich trefflich streiten. Aber Sonntagnacht beim Platzen der Jamaika-Gespräche lagen zwischen dem überraschenden FDP-Abbruch und dem Auftritt Christian Lindners nur wenige Minuten. Hätte dort niemand gelungert, würde die FDP sicherlich auch nicht mehr weiter verhandelt haben. Aber die Eindrücke, die Abbildung dessen, was dort geschehen ist und wie die Akteure auf die Situation reagiert haben, die feinen Zwischentöne und Nebenbeobachtungen, die hätte niemand mitbekommen können, der nicht vor Ort war. Sind wir damit Teil der Inszenierung? Sicherlich. Ist das ein Problem? Aus meiner Sicht ein kleineres, als es die Alternative der Nichtbeachtung wäre. Was uns aber nicht von der Suche nach der Antwort auf die Frage entpflichtet, ob wir alles immer so machen müssen, wie wir es bisher gemacht haben.
Ein Kommentar von Falk Steiner.
Ja, nun, wie muss Journalismus in diesen Zeiten agieren? Welche Verantwortung trägt er und sind seine Werkzeuge noch aktuell? Darüber haben wir mit Wolfgang Blau gesprochen, Digitalstratege von Condé Nast International.
Vorher gibt es aber noch Musik von der australischen Band King Gizzard and the Lizard Wizard. Topname, aber auch sehr produktiv. Seit 2012 haben die über ein Dutzend Alben veröffentlicht. Das neue heißt Polygon Wonderland und dafür haben sie sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen.
Man kann das Album umsonst auf der Website der Band runterladen und King Gizzard treten alle Rechte an der Musik ab, denn man soll die Musik kopieren, brennen und damit anstellen, was auch immer man möchte. Und sie ermuntern einen sogar dazu, das Album auf Platte zu pressen und damit sein eigenes Label zu starten.
Allerdings muss man auch sagen, es sind anscheinend tatsächlich Musiker und nicht Content-Juristen, denn die gewählte Creative Commons-Lizenz, die die Musiker da ausgesucht haben, die passt nicht ganz zu dem Aufruf. Die verbietet nämlich die Bearbeitung der Musik. Die ist aber trotzdem toll. Wir hören Desert Tunes Welcome Very Feet.
We'll be right back.
Trump, Brexit und jetzt auch der Countdown bei den Jamaika-Sondierungen. Der Eindruck entsteht, Journalismus könne immer weniger zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen und würde stattdessen eher auf Zuspitzung setzen und auf Polarisierung.
Zudem stellt sich die Frage, welche Rolle Journalisten in der aktuellen Situation spielen. Sind sie nur Berichterstatter? Oder so absurd das klingen mag, durch Lungern auch irgendwie auf den nächsten Streit auch Ursache für das immer unversöhnlichere politische Klima?
Über die Rolle des Journalismus haben wir mit Wolfgang Blau gesprochen. Er war früher Chef von Zeit Online, dann Digitalchef beim Guardian und ist jetzt Digitalstratege bei Condé Nast International.
Wenn es um Innovationen geht, reden wir viel über Technologie. Wenn es um Journalismus im Speziellen geht, reden wir über neue Ausdrucksformen oder über neue Recherchemethoden. Zuerst haben wir gefragt, reicht dieser Blick auf Technologie aus?
Ich habe jetzt bei vielen Journalismuskonferenzen der letzten Jahre und auch Verlegerkonferenzen beobachtet, dass die Verleger sehr viel über neue Geschäftsmodelle sprechen, das ist ja auch wichtig, über Politik, über Gesetze, über Urheberrecht, über all diese Dinge. Und auf den von Journalisten veranstalteten Konferenzen geht es um neue Ausdrucksformen, Video, um neue Werkzeuge, um Virtual Reality, Augmented Reality, Chatbots, alles sehr wichtig. Aber auf beiden Konferenzen wird eigentlich sehr selten über die gesellschaftliche Rolle und Aufgabe des Journalismus gesprochen. Und wenn man das dann anspricht, dann wird einem schnell geantwortet, ja, aber das ist doch eh klar, das müssen wir doch nicht diskutieren. Und vor allem jetzt in den Zeiten von Trump oder UKIP oder Brexit oder einem Erstarken der AfD, ist das doch eh klar, was unsere Aufgabe ist. Das stimmt einerseits, aber andererseits haben wir es ja mit einer neuen Art politischer Akteure zu tun, wie beispielsweise Trump, dem ja gar nicht an einer journalistischen Auseinandersetzung gelegen ist. Er benutzt ja die Medien nicht, um seine Ansicht und seine Agenda vorzutragen und neue Wähler zu gewinnen oder die Gegenüberseite zu überzeugen. Wenn er überhaupt Interviews gibt, gibt er sie, um die Medien vorzuführen, um sie als Plattform zu missbrauchen und um seine eigene Basis zu energetisieren. Dass also das Wertesystem auseinanderdriftet und auch eine Entsolidarisierung und Entkoppelung von Regionen, Gesellschaftsschichten oder auch ganzen Ländern stattfindet, wie im Falle Brexits. Und da, glaube ich, stellt sich schon die Frage für den Journalismus, hat der Journalismus, und das ist eine Frage, das ist keine Aussage, aber die Frage ist, hat der Journalismus auch die Aufgabe, gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen? Das ist natürlich eine sehr aufgeladene Frage, weil in der extremen Ausprägung der Betonung gesellschaftlichen Zusammenhalts hat man ja durchaus den Faschismus. Selbst das Wort Faschismus, Fascio, das Bündel, geht ja zurück auf diese Idee des in Einheit zusammengeschweißten Volkes, etwas dem Journalisten gegenüber und alle Demokraten gegenüber sehr skeptisch sein sollten. Aber was uns jetzt ja gerade verloren zu gehen droht oder schon verloren gegangen ist in einzelnen Ländern, ist diese Idee verbindender Werte. Und gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht ja primär durch eine gemeinsame Bewertung der Vergangenheit, sehr wichtiges Thema beispielsweise in Deutschland, oder auch sehr diese Idee des Zusammenhalts über gemeinsame Zukunftsentwürfe oder gemeinsame Versprechen. Ich glaube schon, dass der Journalismus primär die Aufgabe hat, die Welt so zu beschreiben, wie sie ist. Das Berichten. Und dann auch zu Missstände zu beschreiben oder eine Welt zu beschreiben, wie sie nicht sein sollte, drohende Missstände oder bereits bestehende Missstände. Aber in Zeiten wie diesen jetzt, glaube ich, wird es auch wichtiger, zu beschreiben, wie die Welt sein könnte, Zukunftsentwürfe zu diskutieren, am Beispiel Europas, Foren herzustellen für diese dringende Debatte in Europa, welches Europa wir eigentlich haben wollen. Also nicht PR für die EU zu machen, sondern überhaupt erst einmal die Frage zu stellen und ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen. Und ich finde, das geschieht zu wenig in Deutschland. Und das sage ich auch auf dem Hintergrund der Erfahrung hier in Großbritannien, das ja so ein bisschen in diesen Brexit hineingeschlittert ist. Ich erinnere mich an Debatten beim Guardian, bei dem ich gearbeitet habe, weshalb wir nicht mehr zu diesem Thema Europa machen. Aber am Ende war es so, dass die Brexiteers sehr leidenschaftlich gesagt haben, am Tag des Referendums ist ein neuer Tag der Unabhängigkeit und eine gloriose Zukunft versprochen haben, wohingegen die Befürworter des Verbleibens in der Europäischen Union gesagt haben, naja, in der EU zu bleiben ist das geringere Übel. Besser wurde es nicht. Sie hatten kein überzeugendes, leidenschaftliches Narrativ, weil sie diese Arbeit nicht geleistet haben. Und das heute sehr bedauern, denn es ist zu spät.
Heißt das aber, Journalisten sollten von ihrer beschreibenden, möglichst neutralen Position abrücken? Das ist ja immer, Sie hatten es schon erwähnt, so eine große Sorge, dass man nicht mehr objektiv ist.
Natürlich müssen wir Nachricht und Meinung scharf trennen. Da waren die Grenzen in Deutschland, glaube ich, nie so strikt gesetzt, auch wie beispielsweise im angelsächsischen Journalismus. Nein, das heißt es nicht. Ich glaube, dass wir weiterhin uns um Fairness, um Überparteilichkeit bemühen sollen, vor allem aber auch um Transparenz. Was ich meine ist, dass wir stärker auch in Meinungs- und Analysenprojekte investieren sollten, bei denen es um eine Suche nach europäischen Zukunftsentwürfen geht.
Stichwort EU. Wir befinden uns ja mitten in einem Kampf um Narrative. Sie hatten schon das Beispiel Großbritannien genannt und auch, dass der Diskurs von den britischen Medien bestimmt wird über die EU. Deutsche Medien haben international kaum eine Stimme. Das können Sie ja in London viel deutlicher beobachten. Ich habe oft das Gefühl, wir hier in Deutschland bekommen das gar nicht so richtig mit. Warum ist Deutschlands Journalismus im europäischen Diskurs so wenig wahrnehmbar?
Weil die Deutschen nicht in Englisch publizieren. Das ist ganz einfach. In Spanien und in Großbritannien ist es normal, dass die großen Zeitungshäuser, also El País, ABC, El Mundo in Spanien oder hier in London der Telegraph, die Daily Mail oder der Guardian, nur ein Drittel ihrer Leserschaft im eigenen Land haben. Das andere Drittel ist für die Spanier dann in Lateinamerika, für die Briten in Nordamerika, ein weiteres Drittel verteilt im Rest der Welt. Das heißt, die Leserschaft ist eine viel globalere und das informiert auch die Themenwahl. In Deutschland ist das natürlich aus sprachlichen Gründen nicht der Fall. Hinzu kommt auch noch eine sehr viel stärkere Nutzung von Social Media in Großbritannien als vergleichsweise in Deutschland. Das führt dann dazu, dass die größten deutschen Medienhäuser vielleicht 2 Millionen Follower haben auf Facebook, die Daily Mail aber ungefähr 13 Millionen. Das heißt, es ist nicht nur der Sprachvorteil, sondern es ist auch der Vorteil einer viel, viel stärkeren Vertriebspower. Und wenn die Daily Mail dann jeden Tag diese Geschichten verbreitet, die darauf hindeuten, dass die EU jederzeit zusammenbrechen wird, was ja fast schon eine Erfolgsvoraussetzung für Brexit ist, anders würde Brexit keinen Sinn ergeben, dann haben diese Geschichten unglaubliche Reichweite und werden in den USA von diesen Breitbart-rechtsextremen Netzwerken, aber durchaus auch von seriösen Medien aufgegriffen. Es ist also tatsächlich ein Kampf um Narrative, in dem Deutschland überhaupt nicht teilhat.
Ich möchte nochmal auf journalistische Formen zu sprechen kommen. Sie hatten ja schon gesagt, dass Politik heute die eigentlich nutzt, um sich eine eigene Plattform zu schaffen. Und Journalismus müsste ja eigentlich Formen für den Diskurs herstellen, um auch den Diskurs mitprägen zu können. Aber wie kann man das machen, wenn sich eben bestimmte Teile der Öffentlichkeit gar nicht mehr auf eine Kommunikation einlassen, wenn bestimmte journalistische Standardwerkzeuge wie das Interview oder grundsätzlich auch eine Talkshow ihre Funktion verloren haben?
Es gibt diese interessante Debatte im amerikanischen Kontext gerade. Es gibt diese Mitarbeiterin von Donald Trump, Kellyanne Conway, die ein Büro im Weißen Haus hat, die in Interviews nicht nur bereits dokumentierte Tatsachen leugnet, sondern auch Fakten erfindet und damit Verwirrung stiftet. Der Journalismusprofessor Jay Rosen hat kürzlich CNN vorgeworfen, dass CNN, wenn sie Kellyanne Conway interviewen, Verwirrung stiften und eigentlich ihre journalistische Sorgfaltspflicht und auch ihren gesellschaftlichen Auftrag verletzen. Brian Stelter, der Medienjournalist von CNN, ein sehr guter Kollege, sagt, das stimmt nicht. Sie ist eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses und damit ist sie eine Quelle. Und was sie sagt, ist eine Story, weil nur wenige Menschen sind so nah an Trump dran. Hatte natürlich einen Punkt. Jay Rosen sagt, das stimmt nicht, ihr stiftet Verwirrung, die ihr nicht mehr einfangen könnt. Ihr könnt das Interview noch so hart moderieren, ihr kriegt es nicht eingefangen. Alles, was sie sagt, wird dann rausgeschnitten von ihren Fans und fängt an, in Social Media zu wandern. Ihr kriegt es auch nicht mehr dementiert. Und hinzu kommt noch, dass selbst die kritischen Zuschauer, denen das bewusst ist, ermüdet werden von diesen Interviews ohne Informationsgehalt oder mit Unwahrheitsgehalt und die anfangen, sich vom politischen Prozess zu entfernen und gar nicht mehr versuchen, sich zu informieren. Und das hat Methode, genau das möchte Trump. Also da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Aber was er eben vorschlägt, ist, dass er sagt, wir müssen versuchen, diese Rituale, das Ritual in unseren Abläufen zu erkennen. Ein Ritual zum Beispiel ist, dass es der Höhepunkt einer Karriere als politischer Journalist ist, im Weißen Haus zu sitzen, die Zulassung für den Presseraum des Weißen Hauses zu bekommen. Und er sagt, diese White House Press Briefings sind nutzlos geworden. Das sind Kampagnenveranstaltungen, Desinformationsveranstaltungen. Natürlich müssen wir dahin gehen, aber ihr müsst nicht mehr eure Top-Journalistinnen und Top-Journalisten dorthin schicken. Schickt die Anfänger hin. Die können da auch ein Mikro hinhalten. Fragen kann eh keiner mehr stellen, auf diese Antworten gibt. Und schickt eure Top-Journalisten zu anderen Anlässen und zu anderen Personen, um mehr über das Weiße Haus herauszufinden.
Heißt das, dass wir auch andere journalistische Mittel brauchen oder dass wir einfach dahin gehen müssen, wo dann man noch mit uns redet zum Beispiel, wo diese Mittel noch wirkungsvoll sind?
Ja, also um am Beispiel der AfD zu bleiben, selbstverständlich ist es Aufgabe des Journalismus, diesen demokratisch gewählten Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, am journalistischen Diskurs teilzuhaben. Und das gilt insbesondere natürlich für die öffentlich-rechtlichen Medien, die von allen finanziert werden. Aber daraus leitet sich nicht die Pflicht ab, an Theaterstücken teilzunehmen oder an kalkulierter Tabuverletzung teilzunehmen. Jetzt werden wir eben als Branche auch schon von den Umständen in Frage gestellt, weil sich in Großbritannien beispielsweise oder auch in den USA ganze Teile der Gesellschaft von diesem bisherigen Agreement, wie Journalismus funktioniert und was die Aufgabe von Journalismus ist, verabschieden, man sie nicht mehr erreicht. Interessantes Phänomen in diesem Zusammenhang ist ja zum Beispiel, dass die Beliebtheitswerte von Trump runtergehen oder hier in Großbritannien die Sorgen über Brexit zunehmen. Gleichzeitig aber Trump durchaus wiedergewählt werden würde und gleichzeitig ein weiteres Brexit-Referendum bestenfalls vielleicht zu 53-54% Zustimmung für einen Verbleib in der EU führen würden. Nach all der Berichterstattung über die katastrophalen Folgen eines Brexit hat man trotzdem diese Wählerschaft nicht ausreichend erreicht, um sie von diesen Gefahren überzeugen zu können. Also diese Erziehung, die manche Kollegen da befürchten, die funktioniert ja ohnehin nicht mehr, was den politischen Diskurs angeht.
Wolfgang Blau im Interview mit Breitband. Er ist Digitalstratege und Präsident bei Condé Nast International. Das Gespräch kann man auch nachhören auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de. Wir danken für das Gespräch. Musik von Trashton, einem eher verschlossenen Zeitgenossen. Außer dem Zitat, dass er warme Musik macht, drückt er mit keinem Infos über sich raus. Aber die stimmt zumindest diese eine, wie wir gerade gehört haben. Das war Remembering How to Play von seiner gerade erschienenen Songsammlung Blankets.
Breitband, Medien und Meinungen.
Mit Jenny Gensmer, hallo.
Hallo.
Vor einem Jahr haben die Hacker den Finanzdienstleister Uber gehackt, 57 Millionen Nutzerdaten gestohlen und $100.000 Erpressungsgeld kassiert von Juba, damit sie die Daten vernichten.
Öffentlich gemacht hat das Unternehmen das alles aber erst jetzt. Jenny, ist dann was passiert mit den Daten?
Also bisher ist noch kein Missbrauch dieser Daten bekannt geworden. Wir reden hier von Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Autokennzeichen. Mit denen hatten das Kriminelle ziemlich leicht. Die waren nämlich durch eine schlecht geschützte Datenbank in einem Cloud-Dienst gespeichert. Markus Beckedahl, Chefredakteur vom Blog netzpolitik.org, hat aber Hoffnung, dass solche Fälle zumindest in Europa in Zukunft abnehmen werden. Denn nächstes Jahr tritt die neue europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft.
Damit sind höhere Geldstrafen gegen Unternehmen möglich, die wie Uber jetzt einfach schuderisch mit unseren Daten umgehen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass man noch höhere Strafen schafft und vor allen Dingen bessere Kontrollen. Wir leiden in Deutschland darunter, dass wir zwar gute Datenschutzbehörden haben, die aber nicht ausreichend ausgestattet sind mit Personal, um mehr Kontrollen durchführen zu können.
Markus Beckedahl war das. Dass viele Unternehmen fahrlässig mit Nutzerdaten umgehen, das ist ja, und sie nicht sicher verschlüsseln, das haben jetzt auch Forscher der Princeton University in den USA rausgefunden.
Als wäre alles, was bis jetzt schon passiert ist, nicht schlimm genug, haben sie in einer Studie speziell sich mit der Session-Replay-Technik beschäftigt. Was ist das?
Ja, das ist eine Technik, die Webseitenanbieter von Drittunternehmen kaufen und mit denen sie eigentlich Besucheranalysen durchführen. Also da geht es darum, wie viele Besucher bleiben, wie lange auf der Seite, welche Abschnitte interessiert sie insbesondere. Und zum Portfolio dieser Session-Replay-Technik gehört aber auch, dass sie sämtliche Texte einliest, die wir in Eingabefelder schreiben. Also unsere Visitenkartennummern, unsere Adressen, unsere Passwörter und so weiter. Das heißt, da landen Unmengen sensibler Daten auf den Servern von Drittunternehmen, von denen wir kaum was wissen.
Ja, und was mache ich jetzt, damit diese Drittunternehmen meine Daten gar nicht erst auslesen?
Also von der Session-Replay-Technik kann man sich so schützen wie vor Schadsoftware zum Beispiel auch. Nämlich mit aktuellen Browsern und entsprechenden Plugins, die Skripte auf der Webseite blocken. Konstanze Kurz haben wir gestern noch angerufen, weil wir uns das auch gefragt haben. Das ist die Sprecherin des Chaos Computer Clubs und die plädiert dafür, generell, dass Nutzer, die solche Dinge ärgert, dass die Unternehmen, also die Anbieter, auch wissen lassen.
Wenn man zum Beispiel so ein Browser-Plugin wie Ghostory oder wie Easy Privacy sich lädt, dann sieht man ja auch bei den Shops, wo man was kaufen will, wenn plötzlich diese Skripte blockiert werden. Dann sollte man nicht nur den Einkauf sofort abbrechen, sondern man sollte die Anbieter auch wissen lassen, dass man auf diese Weise nicht abgezockt werden will. Ich glaube, es geht auch darum, dass man die Macht, die man als Konsument und Verbraucher hat, auch nutzt. Man sollte die konsequent meiden und die auch wissen lassen, dass man nicht zum Datenopfer werden will auf diese Weise.
Also die Empfehlung von Konstanze Kurz, Adblocker bzw. Plugins installieren und empfohlen hat sie da Ghostory, NoScript oder auch uBlock Origin.
Die Links zu den Plugins stellen wir nach der Sendung noch auf unserer Webseite und dann noch zu einem weiteren Thema. Die britische Tageszeitung The Guardian hat herausgefunden, dass in den britischen Medien über 80 Mal Tweets von einer oder von der russischen Trollarmee zitiert wurden, von der immer die Rede ist.
Genau, also von der Internet Research Agency in St. Petersburg, die vor allem während des US-Wahlkampfes Fake News verbreitet hat. Da könnte man ja jetzt sagen, 80 Tweets, das sind gar nicht so viele. Oder waren die Auswirkungen verheerend?
Das müsste man abwägen, Vera. Ich finde schon, dass das stimmt. Das klingt erstmal wenig. Beim Guardian selbst waren das jetzt nur 2, bei der BBC 4, beim Telegraph 15 Erwähnungen. Auf der anderen Seite, finde ich, reden wir hier zumindest auch von Qualitätsmedien. Und anstatt Falschnachrichten zu verbreiten, sollten sie Journalisten meiner Ansicht nach besser erkennen und gegebenenfalls auch richtigstellen. Und was Facebook jetzt zum Beispiel angeht, da gibt es zumindest eine Bewegung. Das Unternehmen hat nämlich angekündigt, dass es in dem kommenden Jahr eine Software veröffentlichen wird, mit der Nutzer nachvollziehen können, ob sie in der Zeit des US-Wahlkampfs auf Internetinhalte von dieser Internet Research Agency, das wollte ich sagen, gestoßen sind. Und ich finde, das könnte auch für Medien interessant sein.
Das ist dann wie viele Monate nach der Wahl? Ich hoffe dann, dass es das vor der nächsten Wahl gibt. Vielen Dank, Jenny Genzmer, für die Medienmeinung. Und ja, die Links gibt es dann später auch noch auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Und hier gibt es erstmal wieder Netzmusik, und zwar aus Kassel. About a Journey to Sort Through Blurry Memories heißt das melancholische Debütalbum von Amiga Herz, das gerade beim slowakischen Label Z-Tapes erschienen ist. Wir hören daraus jetzt Weird Books and Cigarettes.
One day I have stopped counting how many cigarettes I'm smoking. Just keep breathing.
Breitbandbesprechung.
Als das Netz erfunden wurde, war klar, alle Daten sollen so schnell und so sicher wie möglich an ihren Bestimmungsort gelangen, egal wer was an wen sendet. Es ist wahrscheinlich ein Symbol unserer Zeit, dass wir für dieses grundlegende Konzept mittlerweile einen eigenen Namen brauchen. Netzneutralität.
Und genau um die wird in den letzten Jahren gekämpft, vor allem weil große Internet- und Telekommunikationsanbieter lieber darüber entscheiden wollen, welche Daten sie wie schnell transportieren.
So könnten sie dann Kunden und Anbieter von Inhalten zur Kasse bitten. Die einen zahlen dann dafür, dass sie das Internet schnell benutzen können und die anderen zahlen dafür, dass ihre Angebote auch wirklich bei den Nutzerinnen und Nutzern ankommen.
Die USA waren lange ein Vorbild für Netzneutralität. Für mich waren sie quasi ein Synonym für Netzneutralität, muss ich sogar sagen. Und das soll sich aber nun ändern, denn die US-Regulierungsbehörde FCC will am 14. Dezember über die Abschaffung der Netzneutralität entscheiden.
Wir haben darüber mit Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, warum genau jetzt der aktuelle Entwurf der FCC bei den Neutralitätsbefürwortern für Aufregung gesorgt hat.
Ja, das FCC-Papier bedeutet im Grunde so eine Art Gegenrevolution. Im letzten Jahr der Obama-Administration hatte die FCC entschieden, dass es sich bei Internetzugangsdiensten sogenannte Utilities handelt. Das heißt also um Dienste ähnlich wie Stromversorgung oder Wasserversorgung, die quasi zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehören und die deswegen strenger reguliert werden dürfen als andere Dienste, die im Prinzip so eine Art Nice-to-have sind. Das, denke ich mal, das war auch eine sehr weise Einschätzung, denn das kann man ja unmittelbar nachvollziehen, dass ein Leben ohne Internet möglich, aber doch sehr unangenehm ist. Und das ermöglichte eine strengere Regulierung. Das heißt also, Internetzugangsanbieter in den USA konnten danach nicht mehr einzelne Absender von Daten im Internet bevorzugen. Das möchten Internetzugangsanbieter gerne können, weil sie dann einfach quasi dieselbe Leistung doppelt verkaufen. Ja, also sie können zum einen den Kundinnen und Kunden, die bei ihnen einen Internetzugang buchen, diesen Anschluss verkaufen und dafür eine monatliche Gebühr bekommen. Und dann können Sie dieselbe Leistung, ja, das Durchleiten von Daten ein zweites Mal verkaufen an die Absender von Internetdaten, also zum Beispiel große Videoanbieter wie Netflix oder Amazon Video. Und insofern ist diese Entscheidung der FCC letztlich eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Also möchte man im Grunde das Internet konservieren, so wie es heute ist, wo quasi das freie Spiel der Kräfte gerade wirkt auf Seiten der Anbieter von Internetdiensten, oder möchte man möglichst ein Internet, das alle Daten jedenfalls, was den Absender angeht, gleich behandelt, sodass eben kleinere Anbieter im Prinzip die gleiche Chance haben, ihre Daten zu den Kunden zu schicken wie große Anbieter. Das ist eine politische Grundentscheidung. Und ich fand ehrlich gesagt interessant an der Entscheidung, also an diesem Vorschlag der Entscheidung der FCC, dass die doch mit einer sehr interessanten Rhetorik aufwartet. Denn liest man mal diesen Vorschlag des Beschlusses, der da am 14. Dezember gefasst werden soll, dann liest sich das so, als wenn sie quasi das Internet retten wollen. Da finden sich eine ganze Menge wirklich fast poetischer Formulierungen, was diese Regulierung ermöglichen soll. Ja, das soll also zukünftige Innovationen erleichtern, Investments erleichtern in digitale Infrastruktur, soll Jobs schaffen und die und den Wettbewerb stärken. Und man ist fast versucht zu sagen, dieses Statement immerhin von einer obersten US-Bundesbehörde liest sich wie Fake News. Ne? Denn die Ergebnisse dieser Regulierung werden genau das Gegenteil dessen sein, was quasi im Vorwort dieser Regulierung versprochen wird.
In der Debatte geht es ja nicht nur um das Bevorzugen von bestimmten Diensten, sondern auch darum, dass manche Webseiten gar nicht erst angeboten werden durch die Provider. Kann man denn von Zensur ausgehen dann in der Zukunft?
Mit dem Zensurbegriff wäre ich vorsichtig, aber natürlich schafft ein regulatorisches Umfeld, in dem die Netzneutralität nicht gesichert ist, auch die Möglichkeit, Inhaltskontrolle zu betreiben. Und ich denke, gerade in den Vereinigten Staaten, wo die Meinungsfreiheit so hochgehalten wird, dürfte es am Markt jedenfalls derzeit noch nicht durchsetzbar sein, dass man tatsächlich inhaltsbezogen eingreift. Aber technisch möglich wäre das natürlich für Internetprovider. Wenn man so weit gehen will, kann man natürlich sagen, auch schon die Tatsache, dass bestimmte Dienste möglicherweise nur noch gegen Geld überhaupt zugänglich sind, hat zumindest einen gewissen Einfluss auf die Meinungsfreiheit.
Jetzt klang es ja schon an, unter dem letzten Präsidenten war das grundsätzlich anders. Das ganze Konzept wurde anders betrachtet. Jetzt ist es so. Wie kam es zu diesem Umdenken? Hat das wirklich was damit zu tun, dass die Republikaner das Netz ganz anders sehen?
Ich denke, es hängt maßgeblich von wirtschaftlichen Verflechtungen ab. Also der derzeitige Chef der FCC zum Beispiel war neben verschiedenen Positionen in Regierungsämtern oder in Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten eben auch mehr als zwei Jahre einer der führenden Juristen des US-Mobilfunkanbieters Verizon und dürfte da natürlich eine ganz bestimmte Perspektive mitgenommen haben, ja, auf die Frage der Regulierung. Und es ist offenkundig, dass der Wegfall von Regulierung hier dazu führen kann, dass die Provider von Internetzugängen eben dieselbe Leistung in Zukunft doppelt verkaufen können. Und auf einem Markt, der jedenfalls in den Städten in den Vereinigten Staaten halbwegs kompetitiv ist, ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, dass man möglicherweise bei den Internetzugangsgebühren nicht nochmal draufschlägt, aber stattdessen eben auf der Seite der Anbieter von Internetdiensten nochmal die Hand aufhält.
Aber das heißt, man kann sagen, das liegt schon tatsächlich jetzt an der Präsidentschaft von Trump, der wahrscheinlich damit zu tun hat, dass der neue FCC Chef benannt wurde, was auch wiederum heißt, dass in den USA diese ganze Infrastruktur super abhängig von der politischen Situation ist und gar keinerlei Stabilität hat.
Also das ist ja so ein ganz kleines bisschen dadurch abgemildert, dass die FCC eben eine eigenständige Bundesbehörde ist, die eigenständige regulatorische Entscheidungen trifft. Aber an der Spitze steht eben ein fünfköpfiges Gremium, das wiederum politisch besetzt wird.
Noch ist ja die Abschaffung der Netzneutralität nicht beschlossen. Die FCC wird am 14. Dezember darüber final abstimmen. Und es soll auch jede Menge Demonstrationen geben jetzt in den nächsten Tagen. Wie wahrscheinlich ist denn, dass dieser Schritt noch abgewendet werden kann?
Das ist sehr schwer einzuschätzen, denn das hängt ja letztlich davon ab, wie eben die fünf Menschen in diesem Gremium an der Spitze der FCC abstimmen. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht spekulieren, aber die Einschätzung, die man aus den Vereinigten Staaten bekommen kann, und zwar sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern der Netzneutralität, gehen eher in die Richtung, dass es mehr oder weniger als Formsache gilt, ja, dass diese Änderung der Regelung am 14. Dezember auch beschlossen werden wird. Auf der anderen Seite gibt es in den USA immer wieder Beispiele dafür, dass gerade so Last-Minute-Versuche noch Einfluss zu nehmen, durchaus auch Wirkung zeigen können. Aber die Chancen schätze ich derzeit eher gering ein.
Wird das dann auch Leuchtturmwirkung für den europäischen Markt haben? Also wird man sich dann daran orientieren und dann sagen, na gut, wenn die USA jetzt keine Netzneutralität haben, dann brauchen wir eigentlich auch keine mehr.
Auf der anderen Seite, denke ich, kann man das ja durchaus auch als Warnung verstehen. Ja, dass die Regulierung in den USA einbricht, dürfte relativ schnell sehr negative Wirkungen haben. Die lassen sich dann natürlich im europäischen politischen Diskurs auch ins Feld führen, um eben für bessere Regulierung zu werben. Ich denke, das ist alles andere als klar. Außerdem muss man ja sehen, dass es auch auf europäischer Ebene schon eine vergleichsweise fortschrittliche Regulierung in diesem Bereich gibt. Ja, die ging nicht ganz so weit wie die Regulierung der FCC, jedenfalls im Vergleich zu neuen Regulierungen. Sind die Standards in Europa deutlich fortschrittlicher und insbesondere deutlich freundlicher gegenüber den Internetnutzerinnen und Nutzern?
Es gibt also Hoffnung für Europa, dass es hier nicht zu solch einem Vorgehen kommen wird, sagt Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir danken für das Gespräch.
Und hier gibt es jetzt von Krestowski den Science Song.
For these
Der Science-Song von Krestowski hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt einer unserer treuesten Begleiterin widmen, unserer Handynummer.
Es fällt vor allem denen auf, die nicht mitmachen. Facebook, Twitter, PayPal, Mail, Online-Händler und alle anderen Dienste eigentlich auch, egal wo man sich im Netz rumtreibt, man wird ständig wie so in einem Dating-Café nach seiner Telefonnummer gefragt.
Natürlich immer mit den besten Absichten. Natürlich. Zur Erhöhung der Sicherheit, damit man die Identität verifizieren kann, wenn man sein Passwort mal vergisst oder Opfer eines Hacks wird. Und viele Messenger-Apps wie beispielsweise WhatsApp oder Signal funktionieren gar nicht richtig ohne Angabe der Telefonnummer.
Darüber wird dann der Nutzer immer wieder verifiziert, auch bei Gerätewechsel. Das klingt praktisch und sicher, hat allerdings vor allem Vorteile für die Unternehmen und die App-Anbieter. Jochen Dreyer darüber, wie die Handynummer immer mehr zum Werkzeug universeller Identifikation wird.
Es gab eine Zeit, da war es ein höchst romantischer Akt, jemandem seine Telefonnummer zu verraten. Man würde ab dem Moment dann zu Hause sitzen, den Hörer auf der Gabel sehnsüchtig anstarren und auf den Anruf warten. Heute könnte man seine Telefonnummer genauso gut laut im Radio vorlesen. So sehr haben die meisten Menschen die Kontrolle darüber verloren. Die Telefonnummer hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen rasanten Wandel hinter sich. Anstatt eines Anschlusses im Haushalt hat nun jeder seine eigene Nummer. Und die wird selten gewechselt. Die gleiche Nummer über ein Jahrzehnt, keine Seltenheit. Und in Deutschland ist selbst gesetzlich geklärt, dass hinter jeder Nummer eine mit Ausweis identifizierte Person stehen muss, seit 2017 auch bei Prepaid-Karten. Die Handynummer ist höchst personalisiert und das macht sie so attraktiv. Text me back something freaky. Interessanterweise wollen unbedingt die Dienste und Apps die Telefonnummer wissen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. WhatsApp zum Beispiel ist nur mit einer Handynummer zu benutzen. Facebook bettelt geradezu um die Nummer, damit sie mehr Sicherheit für den Nutzer bieten können. Natürlich. Und auch Twitter oder Messenger wie Signal und Telegram wollen sie wissen. Und nicht nur das. Wer sich anmeldet, dem wird sogleich vorgeschlagen, alle seine Kontakte abgleichen zu lassen, um Freunde zu finden. Natürlich. Und genau das ist der Moment, wo wir die Kontrolle über unsere Nummer komplett aufgeben. Eine bedenkliche Entwicklung findet Markus Reuter von netzpolitik.org.
Also diese Plattformen wie Facebook forcieren ja sehr, dass man seine Kontakte hochlädt. Und das passiert dann zigmal. Und anhand dieser vielen Uploads von Menschen, die ihre Adressbücher hochgeladen haben, weiß Facebook auch von Menschen, die es eigentlich nicht kennt, wer sie sind und wer deren Freunde sind. Das kann eigentlich nicht rechtens sein, dass Firmen quasi mein soziales Netzwerk kennen, wenn ich mit dieser Firma nie einen Vertrag eingegangen bin. Dann müsste dringend mal rechtlich überprüft werden, inwieweit diese Schattenprofile, in denen Facebook quasi den Rest der Welt dann auch kennt, der nicht bei ihnen ist, inwieweit die rechtens sind. Ring, ring, ring.
In den USA schätzen Experten, dass die Telefonnummer mehr Privates über den einzelnen Menschen verrät als die Sozialversicherungsnummer. Amazon, Google, Facebook, Tinder, sie alle kennen sie, die Krankenkassen natürlich und das Finanzamt hat sie auch. Und da, wo die Nummer im Gerät endet, da ist auch die Zielperson.
Was die Privaten für Werbung nutzen, kann natürlich ein Staat auch immer nutzen zur Identifizierung der Leute. Ne? Also das kann ich ja dann mit gerichtlichem Link rangehen und dann kriege ich auch diese Daten, die da gesammelt sind oder Teile davon.
Natürlich gibt es jetzt die Möglichkeit, auf diese Dienste einfach zu verzichten. Aber dann nimmt man sich auch die Möglichkeiten der Teilhabe, löscht nicht nur eine App, sondern vermutlich auch den Kontakt zu bestimmten Menschen, die nicht auf Alternativen umsteigen wollen. Um dieses Datenproblem zu umgehen, gab es in den USA in der Regierungszeit von Barack Obama den Vorschlag, einen universellen Identifizierer einzuführen. Der sollte die Privatsphäre achten. Gelungen ist es nicht, auch weil Amerikaner traditionell ungern die Kontrolle dem Staat überlassen. Genauso wie wir Deutschen der Steueridentifikationsnummer skeptisch gegenüberstehen, da sie persönliche Daten speichert. Für die Einführung bekam der damalige Finanzminister Peer Steinbrück den Big Brother Award verliehen. Das war 2007. Meine Mobilfunknummer ist 2 Jahre älter.
Hello, it's me.
Quasi zeitgleich mit der Handynummer als universeller Identifizierer stieg 2011 ein Song in die Charts auf. Der Text übersetzt: Ich habe dich gerade erst getroffen, es ist verrückt, aber hier ist meine Nummer, ruf mich vielleicht an. Tatsächlich sollte man sich heute etwas besser überlegen, wem man seine Nummer mitteilt. Ab dem Moment, und solange man seine Nummer nicht wechselt, in uneinsehbaren Datenbanken und Schattenprofilen miteinander verknüpft zu sein, ist sehr wahrscheinlich.
Jochen Dreyer über die universelle Verwendung unserer Telefonnummer. Und ich bin tatsächlich einer von denen, die diese Anfrage immer wieder bekommen, einfach weil ich sie nicht angebe. Wie ist das bei dir, Vera?
Ich habe mich auf diese Frage gefreut, Markus, denn es wird ein kurzes Gespräch mit uns beiden. Ich mache das auch nie.
Okay. Ich kann es noch ein bisschen erweitern, weil was ich tatsächlich mal gemacht habe, ist, ich habe über meinen Mobilfunkanbieter auch eine Festnetznummer. Ich habe irgendwann gelegt, ich möchte nicht, dass meine persönliche Nummer da reingeht und habe dann sozusagen angefangen, die für sowas zu nehmen. Also weil ich für Sicherheitsabfragen finde ich das schon ganz gut. Und dann ist mir aufgefallen, das ist totaler Quatsch. Weil dann ist es ja einfach nur ein anderes Identifikationsmerkmal, über das mich alle Anbieter, denen ich diese zweite Telefonnummer gebe. Also es gibt da wirklich anscheinend keine Komme. Ich bin schon dafür, es müsste so einen Anbieter von Wegwerftelefonnummern geben. Das finde ich gut. Dann könnte man jedem Anbieter eine neue Telefonnummer geben und die landet aber sozusagen dann wieder bei einem selbst.
Die sich nach jeder Benutzung löscht sozusagen.
Ja, nicht Benutzung, aber man hat pro Anbieter eine. Wie so Wegwerf-E-Mail-Adressen.
Ja.
Falls jemand was hat.
Ich bin eher für die sich selbst löschende irgendwann.
Das ist auch gut. Also beide Vorschläge nehmen wir gerne entgegen unter breitband@deutschlandfunkkultur.de.
Und reden vielleicht in einer der nächsten Sendungen nochmal darüber.
Gerne.
Denn diese ist ja jetzt zu Ende.
Das stimmt. Das war's von uns. Nach uns kommen die Nachrichten und dann geht es weiter im Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende und verabschieden uns mit Netzmusik des britischen Künstlers Dominic Giem.
Der unter dem Namen Ketzer elektronische Downtempo-Songs produziert, die unter anderem schon im National Geographic-Dokus oder Werbespots für die Vereinten Nationen gelandet sind. Viele davon stellt er gratis ins Netz, unter anderem auch diesen Song Wild Plain.
Und über die Wild Plains reiten jetzt auch Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.